Hallo und herzlich willkommen bei In Principio. Wir freuen uns, wie in jeder Folge, dass ihr dabei seid. Und in dieser Folge freuen wir uns besonders, dass wir mit euch gemeinsam nun in den Advent starten können und die drei biblischen Texte des kommenden ersten Adventssonntags diskutieren werden. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin Alttestamentler.
Ich bin auch mit von der Partie, Christel Köhler als Neutestamentlerin. Wir sind, man glaubt es kaum, am ersten Adventssonntag, am Beginn eines neuen Kirchenjahres. Und in den drei Texten, die wir an diesem ersten Adventssonntag hören, lesen werden, geht es um das Erkennen, es geht um das Wissen, es geht um das Ableiten, könnte man vielleicht auch sagen, oder kurz, es geht um eine Einsicht, die wir gewinnen können. Und zu dieser Einsicht, zu der wir gelangen können, wie uns die Texte gleich zeigen werden, da braucht es mal den Blick auf die Zukunft, es braucht mal den Blick auf die Gegenwart und mal den Blick auf die Vergangenheit.
In der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja geht unser Blick erstmal nicht an die Ende des Tages, wie es da steht im Text, aber schon in die zukünftigen Tage, weit hinaus in die Zukunft. Und wir lesen von einer Vision, die wir alle kennen. Diese wunderbare Vision, man nennt sie Völkerwallfahrt. Die Völker werden nach Jerusalem kommen und Weisung empfangen.
Du hast schon gesagt, es geht um die Völkerwallfahrt. Wir sind ja im zweiten Kapitel des Jesaja-Buches. Und der letzte Vers tatsächlich unserer Lesung, der klingt erstmal nicht nach Völkerwallfahrt. Deswegen nehmen wir den jetzt mal ganz bewusst an den Anfang, haha, damit wir quasi das Feld von hinten ein bisschen aufrollen. Der letzte Vers am Sonntag heißt: Haus Jakob, auf, wir wollen gehen im Licht des Herrn. Und damit sind ja ganz konkret sogar nicht die Völker im Blick, sondern mit Haus Jakob ist Israel gemeint, das aufbricht. Wo kommen jetzt also die Völker ins Spiel, lieber Till?
Die Völker stehen dem Haus Jakob, und damit ist Israel ja gemeint, vor Augen. Das ist das Schöne an dieser Vision. Wir lesen diese Vision über die Zukunft, aber es geht nicht allein um eine ferne Zukunft, sondern die Bedeutung ist im Hier und Jetzt für Israel. Die sind ja angesprochen im Buch Jesaja. Sie sollen aus dieser Vision etwas erschließen. Sie sollen dieses Bild, dieses großartige Bild, das wir gleich näher besprechen werden, vor Augen haben. Und realisieren, das beginnt jetzt schon. Sie müssen jetzt schon aufbrechen und entsprechend der Weisung Gottes, die so diese prägnante, prominente Rolle spielt bei der Vision, entsprechend dieser Weisung jetzt schon leben. Wenn es da heißt, auf, wir wollen gehen im Licht des Herrn, heißt nichts anderes, lasst unser Leben ausrichten an der Weisung Gottes im Hier und Jetzt.
Damit das geschehen kann, braucht es aber erstmal offenbar eine Vision, denn so beginnt der Text. Der Text ist eine große Vision des Propheten Jesaja, der etwas sieht, was dann erstmal die Zukunft beschreibt und aus der Zukunft heraus das Jetzt gestaltet. Und du hast schon gesagt, hier steht zwar Ende der Tage dann in Vers 2, es ist aber mehr die zukünftigen Tage gemeint, also nicht das Endzeitszenario als solches, sondern in der Zukunft wird es geschehen, dass alle Völker, alle Nationen zu ihm strömen, wie es hier heißt, zum Berg des Herrn.
Und wirklich alle Bilder in dieser Vision sind großartig. Bereits am Anfang steht da, alle werden zum Zion ziehen, zu diesem großen Berg. Und jeder, der schon mal als Pilger in Jerusalem weiß, der Zion ist ein verdammt kleiner Berg. Bereits der Ölberg ist größer. Aber die Vision fängt damit an, weil er sagt, ja, dieser Zion wird hinausragen, wird der größte aller Berge sein, sozusagen wie ein Leuchtturm. Und die Völker werden zu dieser Spitze hinziehen. Warum? Weil dort von diesem Götterberg, von dieser Verbindung zum Himmel, die Weisung runterkommt. Das heißt, Gott wird die Völker lehren. Gott wird die Völker unterrichten. Gott wird die Völker auf seinen Weg weisen, damit sie auf dem Weg gehen werden.
Es ist eigentlich ja sowas wie eine Sehnsucht sogar beschrieben, unterwiesen zu werden. In Vers 3 heißt es ja dann, viele Völker gehen und sagen, auf, wir ziehen und so weiter. Er unterweise uns in seinen Wegen, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Das heißt, da ist eigentlich eine Aussicht, eine Sehnsucht, vermeintlich sogar schon sowas wie eine Einsicht. Naja, wenn Gott doch auf diesem alles überstrahlenden Berg wohnt, dann wird es sich doch vielleicht lohnen, auf seinen Pfaden zu wandeln und mal zu hören, was er uns zu sagen hat.
Und jetzt müssen wir direkt mal wieder aus der Vision rausspringen. Du hast gerade schon zitiert, Vers 3. Auf, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn. In Vers 5 haben wir auch gesagt, Haus Jakob, auf, wir wollen. Das ist genau das. Da wird dem israelitischen Leser vor Augen gestellt, guck mal, die Weisung Gottes ist so begehrlich. Die Völker verlangen danach, die werden aufbrechen, die werden kommen. Und du, Israelit, du hast die Weisung doch schon. Also leb doch danach. Du musst nicht mehr nach ihr lechzen, sondern im Hier und Jetzt kannst du schon auf dem Weg Gottes gehen.
Ob die Völker so genau wissen, welche Folgen das Hinaufziehen zum Berg des Herrn hat, das wird uns nicht überliefert. Es gibt diese Sehnsucht. Es gibt, in Vers 4 heißt es sogar diese Sehnsucht, er wird Recht schaffen zwischen den Nationen und viele Völker zurechtweisen. Da ist die Idee drin, dass Gott tatsächlich Ordnung schafft. Und dann kommt ein Sprung in den zweiten Teil von Vers 4 und der ist großartig. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir diesen Text unter anderem im Advent lesen. Denn aus der Begegnung mit Gott, aus der Begegnung mit seiner Weisung und seinem Recht folgt etwas, was wir uns so sehr erhoffen, auch in diesen Tagen.
Das ist so radikal da ausgedrückt. Die Spitze des Satzes, ich gehe jetzt mal direkt an dem bekannten Motiv vorbei, weil ich finde eigentlich den letzten Abschnitt noch viel härter. Sie erlernen nicht mehr den Krieg. Es gibt gar keinen Krieg mehr. Warum? Weil Gott, der die Weisung in die Welt gibt, derjenige ist, der Recht schafft. Und jetzt kommen wir zu dem schönen Motiv. Was heißt das im Endeffekt? Aus Schwerter werden Pflugscharen und aus Lanzen werden Winzermessern. Es braucht gar keine Kriegsgeräte mehr, sondern es braucht nur noch die Werkzeuge, die es braucht, um die Menschen zu ernähren, am Leben zu halten. Und auch da ist die Motivik viel tiefer, als oft wahrgenommen wird. Die Pflugscharen symbolisieren den Anfang. Man bricht den Boden auf, damit gesät werden kann. Und das Winzermesser steht für die Ernte. Also anstatt Krieg ist Aussaat und Ernte und das wahrscheinlich in Fülle gegeben.
Kein Wunder, muss man jetzt eigentlich sagen, dass angesichts dieser Vision, angesichts dieses Bildes, dass die Völker, die ja erstmal nicht die ersten Adressaten der Botschaft Gottes sind, dass die zu der Einsicht kommen, zu dem Gott müssen wir gehen, denn der schafft unser Leben wieder in einen friedvollen Zustand, in einen heilvollen Zustand. Wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir seine Wege gehen, dann verändert sich Wirklichkeit. Natürlich möchte Israel, möchte das Haus Jakob dem nicht hinterherstehen. Und die Erinnerung oder der Ausblick auf diese Vision und auf das Verhalten der vielen Völker weckt quasi selbst wieder die Sehnsucht danach, mit den Weisungen des Herrn doch wirklich unterwegs zu sein. Sie können das ja jetzt schon, sie müssen gar nicht erst wallfahren. Sie haben die Weisung Gottes ja schon längst geschenkt bekommen und vor Augen.
So schließt also die erste Lesung mit Vers 5 mit der Einsicht sozusagen, die eine Aufforderung ist und zur Einsicht führt wiederum, dass jetzt die Zeit ist, aufzubrechen und die Wege des Herrn zu gehen. Und da sind wir bei einer sehr ähnlichen Sprache und Motivik wie im Römerbrief unserer zweiten Lesung am kommenden Sonntag. Da fängt der Text an mit der Feststellung, und das tut im Wissen um die gegenwärtige Zeit. Die Stunde ist gekommen, aufzustehen. Aufzustehen vom Schlaf.
Es ist wirklich ein nahtloses Anknüpfen, auch wenn jetzt hier ja mehrere Jahrhunderte zwischen diesen beiden Texten liegen. Paulus, der den Römerbrief schreibt, ihm geht es im Blick auf die römische Gemeinde tatsächlich darum, dass ja das große Ereignis noch aussteht, dass die Wiederkunft des Herrn noch kommen wird und dass das quasi, ähnlich vielleicht wie so eine Vision im Buch Jesaja, dass das der Moment ist, die Einsicht ist, wenn der Herr doch wiederkommt, die unser jetziges Handeln bestimmen muss. Und Paulus will vor allen Dingen, dass die Gemeinde in Rom, wie natürlich auch alle anderen Gemeinden, nicht so ein bisschen anfangen, lasch zu werden, sondern dass sie diese Einsicht, der Herr kommt ja wieder, immer so vor Augen haben, dass es wirklich zu jeder Zeit das Handeln im Hier und Jetzt bestimmt.
Argumentativ macht er das klasse, weil er sagt im Endeffekt nichts anderes als, jeder Tag, der vergeht, ist ein Tag weniger bis zu diesem Wiederkommen. Denn jetzt ist das Heil uns näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Da macht er sogar den ganz großen Bogen auf. Ihr habt euch für dieses Heil entschieden in eurer Taufe und ihr geht diesem Heil mit jedem Tag weiter entgegen. Ihr dürft aber nicht schwach werden. Ihr dürft nicht einschlafen auf diesem Weg. Ihr geht immer ein bisschen näher. Ihr seid sozusagen mit den Völkern auf dem Weg zu dem Berg. Mit jedem Tag ein bisschen. Man darf eben nicht niederliegen und abwarten.
Es ist ja ein bisschen das Morgengrauen, das anbricht. Das ist ganz schön. In Vers 12 heißt es, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Ja, das heißt, okay, vielleicht habt ihr jetzt gerade so ein bisschen mal gelegen, aber seht da hinten am Horizont, da wird es ja eigentlich schon wieder hell. Und deswegen sagt er dann danach auch, darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Das klingt sehr martialisch, aber natürlich ist gemeint, lasst uns in dem Licht wandeln, das Jesus Christus uns geschenkt hat. Und damit sind wir natürlich auch in einer nahtlosen Anknüpfung an den letzten Vers der ersten Lesung. Das ist die Idee. Schaut auf das Licht, das doch da jeden Morgen neu dämmert. Und das ist auch für euch die Erinnerung daran, dass der große Morgen kommt, an dem der Herr wieder mitten unter uns ist.
Das ist auch eine großartige Motivik. Wir kennen das aus dem Psalm eben, dass Gott am Morgen Gerechtigkeit schafft. Aber wir kennen es auch aus dem Alten Testament eben, dass die Nacht wirklich die Zeit der Entscheidung ist. Und wir gehen sozusagen in unser Leben durch diese Nacht, aber entscheiden uns in dieser Nacht bereits für das Licht. Weil wir sagen, und da sind wir jetzt schon bei Vers 14, wir ziehen den Herrn Jesus Christus an. Wir folgen diesem Beispiel eines neuen Menschen im Hier und Jetzt, der die Zukunft bestimmt für uns.
Wir haben schon gesehen, die erste Lesung endet mit einem großen Appell. Auf, lasst uns ziehen. Die zweite Lesung endet mit viel mehr zieht den Herrn Jesus Christus an. Also mit einem Appell, der aus der Einsicht folgt. Und wenn wir jetzt ins Evangelium springen, dann endet auch das Evangelium mit einem großen Appell. Wir sind in Matthäus 24 und der letzte Vers dort ist ein ganz großer Appell zum Bereit- und Wachhalten.
Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet.
Warum dieses Nicht-Erwarten, wenn wir doch vorher viel über das Thema Einsicht gesprochen haben? Das könnte jetzt die große Frage sein, die auch über eurem Kopf schwebt. Und deswegen gucken wir uns jetzt den Text hier, Matthäus 24, Verse 37 bis 44, mal ein bisschen genauer an. Denn hier gibt es erstmal einen Rückblick. Hier geht es nämlich um ein Lernen aus der Vergangenheit.
Und da muss direkt der Alttestamentler einspringen und sagen, ja, wir gehen ganz weit zurück ins Buch Genesis. Beziehungsweise am Sonntag, das Evangelium fängt an mit der Feststellung, denn wie es in den Tagen des Noach war, so wird die Ankunft des Menschensohn sein. Und dann führt der Text uns vor Augen, sozusagen, wir können es uns bildlich vorstellen, mitten in der Welt, die geprägt ist vom Bösen, aber dem Alltag komplett nachgeht, als wäre nichts, baut Noach seine Arche und dann kommt die große Flut. Aber die Welt drumherum geht weiter die Pfade des Alltags und des Bösen und sieht nicht, was für eine Zeit gekommen ist, was passiert. Und dann kommt dieser Tag des Herrn, beziehungsweise da in der Geschichte die Sintflut. Und die, die den Alltag, die komplett im Alltag aufgegangen sind und dem Bösen gefolgt sind, die verschwinden. Und nur Noach bleibt übrig.
Sie ahnen nichts, heißt es da. Und vielleicht nochmal, was Alltägliches hier beschrieben wird. Die Menschen, sie trinken, sie heiraten, sie essen, sie lassen sich heiraten. Also irgendwie das ganz normale Leben, was da spielt. Sie ahnen nicht, dass das Ende kommt, weil sie nicht mehr nach vorne blicken, weil sie auch nicht mehr um Einsicht ringen. So könnte man vielleicht auch schon mal formulieren, nachdem wir jetzt schon zwei Texte miteinander besprochen haben. Die Weisungen des Herrn, die scheinen hier, so legt uns das Evangelium nahe, in den Tagen des Noah eben keine große Bedeutung mehr gehabt zu haben. Und deswegen ist es eine große Ahnungslosigkeit und ein großes sich im Alltag verlieren mit dem großen Knall der Flut.
Der Alltag an sich ist aber nicht falsch, sagt uns das Evangelium. Auch im zweiten Teil dann, wenn es darum geht, wie unser Leben ist, wird das Bild klar auf den Alltag zugeschnitten. Das Leben geht weiter. Männer gehen auf die Felder, Frauen mahlen an der Mühle. Aber es gibt da einen Unterschied, der sehr schön verbunden ist mit der Noach-Szene. Ich zitiere mal Vers 40, da heißt es, also dann, wenn der Menschensohn kommt, dann wird von zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, einer mitgenommen und einer zurückgelassen. Wir sind wieder im Alltag, aber jetzt ist es eine Unterscheidung. Und das wird sehr schön, das Bild der Arche mitgenommen. Sozusagen einer wird mitgenommen von der Arche, der andere wird zurückgelassen. Warum? Eben, weil diese eine Person ausgerichtet ist auf diese Ankunft des Menschensohns. Im Alltag so lebt, dass er bereit ist, dass da der Menschensohn kommen wird.
Sehr schön gibt es auch das Männerbeispiel und das Frauenbeispiel. Die Frauen mahlen mit derselben Mühle. Und auch da wird eine mitgenommen und eine zurückgelassen. Und die Folge daraus ist eben, macht den Alltag, aber, 42 heißt es, seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Macht den Alltag so, wie es ist, aber vergesst im Alltag nicht, dass euer Leben geprägt sein muss von den Weisungen Gottes. Davon dass ihr wisst, das Heil ist uns jetzt nahe, so wie Apostel Paulus im Römerbrief sagt. Also das muss im Prinzip das Mindset sein, um es mal ein bisschen modern zu formulieren, das den Alltag so durchzieht, dass ich eben nicht überrascht werde, wenn ich im alltäglichen Leben bin und plötzlich das ganz Neue der Wiederkunft des Herrn hereinbricht.
Um es mal auf den Punkt zu bringen, wenn wir an das Heil glauben, auf das Heil getauft wurden, uns danach ausrichten, dann erhoffen wir, dass es kommt. Wenn wir nicht bereit sind auf dieses kommende Heil, dann haben wir das Heil aus den Augen verloren und unsere Entscheidung für das Heil ist hinfällig geworden. Dieser Gedanke steht da sehr, sehr deutlich dahinter.
Und damit ist diese, oder sind diese Texte, die wir an diesem ersten Adventssonntag ja auch als Einstimmung in das Warten und Bereithalten auf die Ankunft Gottes in Jesus Christus hören, da geht es nicht darum, einfach nur plump wach zu sein. Es ist nicht so ein militärischer Appell, Hauptsache ihr steht da mal, egal was kommt, sondern es geht darum, wach zu sein, weil wir ja wissen, was kommt. Und dass wir das Wachsein nicht einfach nur wie so ein Erdmännchen erleben, sondern in einem Leben und in einer Haltung, in einer Gestaltung des Hier und Jetzt, die eben auf den Weisungen Gottes beruht. Wir schauen nicht einfach nur nach oben und gucken, was kommt, sondern wir gestalten, auf den Weisungen Gottes aufbauen, unser Hier und Jetzt. Und das ist die Einsicht, die wir gewinnen können, wenn wir auf die Vision gucken des Jesaja, wenn wir zurückgucken auf die Tage des Noah oder wenn wir auch uns an den Paulus erinnern, der sagt, Leute, der war ja gerade erst da, der kommt ja auch jetzt unmittelbar wieder. Also schaut auf die Gegenwart und seid wachsam, was die Tage betrifft.
Ihr seht, da steckt viel drin in den drei Texten für den ersten Advent. Wenn ihr die Texte jetzt noch nachlesen wollt, findet ihr sie unten in den Shownotes. Und dort findet ihr auch hinter jedem Text einen Link rüber auf unsere Homepage zur Einzelkommentierung, wenn ihr noch euch ausführlicher mit den drei Texten beschäftigen wollt. Und jetzt zum Abschluss unserer Episode, gemäß guter Tradition, frage ich dich, Christel, welchen Vers nimmst du mit in den ersten Advent?
Ich nehme den Vers 12 aus dem Römerbrief mit. Ich habe da zwar eben schon was zu gesagt, aber ich finde das wirklich ein sehr, sehr schönes Bild. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Wir sind ja und bewegen uns tatsächlich auf diesen Zeitenwendetag hin, wenn wir auf Weihnachten warten, auf den Tag, wo es wieder kippt mit der Länge von Tag und Nacht. Und irgendwie ist das ein schönes Bild, dass wir jetzt am Anfang des Advents schon Ausschau halten danach, dass eben die Tage wieder länger werden, dass wir wieder mehr Licht abbekommen. Und auf die Morgendämmerung zu schauen, statt auf das Dunkel, das uns vielleicht in diesen Tagen jetzt erstmal noch umgibt, auf das Dunkel, die Nässe, die Kälte, wie auch immer, das finde ich eine ganz wichtige Perspektive. Und es ist auch eine Grundperspektive, ich will jetzt nicht sagen, es ist so ein bisschen wie die Frage, das Glas ist halb voll oder halb leer, aber wenn ich immer auf den Morgen schaue, dann habe ich den Ausblick, Gott ist da, der das Licht meines Lebens ist. Und mit diesem Ausblick kann ich auch das Dunkel mal aushalten. Aber ich brauche auch diese Einsicht, dass Gott da ist, dass mit Gott alles heller wird. Deswegen lohnt es sich auch ab und an im Advent ja eine Kerze anzuzünden und auch Stück für Stück mehr Kerzen anzuzünden, um uns das irgendwie vor Augen zu holen. Der Tag ist doch nah. Lasst uns das kleine Stückchen noch gehen und warten und lasst in diesen Zeiten auch tatsächlich dieses Wissen um das, was Gott uns schenkt, um diese Tage zu bestehen, auch nochmal neu uns durch den Kopf gehen lassen.
Vielleicht ist es ein bisschen wenig kreativ, aber ich bin auch stark bei dieser Lichtmetaphorik hängen geblieben. Aber in der ersten Lesung, da heißt es ja in Vers 5, Haus Jakob, auf, wir wollen gehen im Licht des Herrn. Und mir ist bei unserem Gespräch gerade nochmal deutlich geworden, auch bei dem, was du gerade gesagt hast, Christel, bei der ersten Lesung hat dieses Licht eine doppelte Bedeutung. Weil diese Vision, die da gegeben wird, ist ja wie so ein Lichtkegel, der in die Zukunft zeigt, einen Weg aufzeigt, was im Dunkeln vor uns liegt. Zukunft ist ja auch eine Finsternis, wir wissen nicht, was passiert. Und da wird so ein Lichtstrahl in die Zukunft gerichtet und sagt, guck mal, das wird passieren. Diese große Vision, die motivieren soll. Und wozu soll sie uns motivieren? Eben in diesem Licht zu gehen. Das heißt, in diese Zukunft zu gehen, aber eben auch in dem Licht, das Gott durch diese Zukunft in unsere Gegenwart hineinleuchtet, in diesem Licht zu gehen. Und dieses Licht erleuchtet, das macht die erste Lesung sehr, sehr deutlich, die Weisung Gottes. Was ist die Weisung Gottes? Die Wege Gottes sind die Weisung Gottes. Man soll die Wege Gottes gehen. Auf sie ist das Licht gerichtet. Und dann geht man selbst in einer gefühlten Finsternis, in eine dunkle Zukunft, immer in diesem Licht, wenn man das wirklich glaubt, wenn man sich motivieren lässt, durch diese Vision im Licht des Herrn zu gehen. Und das erleuchtet und erhellt das Leben, wenn man das sich zu Herzen nimmt. Und das möchte ich gerne versuchen am kommenden Sonntag, am ersten Advent.
Wir wünschen euch jetzt nicht nur einen guten Start in den Advent, sondern wie immer auch viel Freude beim Bibelentdecken.